Wir wünschen Gottes Segen und Frieden heute Morgen. Wir haben ein weiteres Thema über das Thema Gebet und heute geht es um Anbetung. Ich habe 5 Fragen notiert. Was ist Anbetung? Zweitens, was nicht? Drittens, wer wird angebetet? Viertens, wie sollen wir anbeten? Und fünftens, wie werde ich ein Anbeter? Den ersten Vers, den wir aufschlagen, ist 1. Mose 18. Dort kommt das erste Mal das Wort Anbeten vor in der Bibel. Das ist ja immer recht wichtig, wenn wir ein Wortstudium machen, dass wir schauen, wo kommt das Wort das erste Mal vor. Also, was ist Anbetung? Wir lesen ja in der Bibel, dass Gott Anbeter sucht, also ist das ein wichtiges Thema. Auf Hebräisch heißt das Wort Anbeten Hishtachaveh, ein komisches Wort, Hishtachaveh. Aber es ist ein sehr wichtiges Wort. Die Grundbedeutung heißt sich niederwerfen, sich niederwerfen. Auf Deutsch sagen wir huldigen. Also auf Altdeutsch, die modernen Leute kennen das Wort nicht mehr, weil sie das nicht mehr tun, ganz einfach. Huldigen ist ein Wort, das man verwendet hat, wenn man sich vor einem König niederwirft oder vor sonstigen Würdenträgern. Aber vor allem wird es verwendet für Gott, wenn man sich huldigend niederwirft, also wenn man sich verneigt, sich bückt, manchmal bis zur Erde, bis zum Kopf, Stirn auf den Boden, sich niederbeugt. Das wird dann später auch verwendet für die Darbringung von Opfern, denn da beugt man sich auch vor Gott. Ein Ausdruck der Bereitschaft, sich dem Willen dessen zu beugen, vor dem man das Opfer bringt und dem man sich hier zuwendet. Also unser erster Vers. 1. Mose 18, Vers 2, da geht es um Abraham. Das heißt hier, er erhob seine Augen und sah, und siehe, 3 Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Wir können auch übersetzen, und er huldigte bis hin zum Boden. Also er beugte sich nieder in huldigender Körperhaltung. Auch in Kapitel 19, Vers 1, kann man gerade noch weiterlesen, Kapitel 19, Vers 1, da sind dieselben Engel. Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom und Lot war einer, der im Tor saß. Und als Lot sie sah, stand er auf und ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Auch er huldigte, beugte sich tief mit dem Gesicht zur Erde. Der Unterschied, er hat das Gesicht zur Erde gehalten und bei Abraham war es, er verneigte sich ganz bis runter, bis zum Boden. Aber es ist dasselbe Gedanke. Und das dritte Mal kommt das Wort vor in 1. Mose 22. 1. Mose 22, Vers 5. Das ist diese bekannte Geschichte von der Opferung Isaaks. Gott sagte zu Abraham, dass es seinen einzigen Sohn als Opfer darbringen sollte. Und dann heißt es in Vers 5, da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten. Das gleiche Wort, wir wollen dorthin gehen und huldigen. Wir wollen dorthin gehen und vor Gott uns tief, tief beugen und ihm ein Opfer darbringen. Also das Wort wird verwendet für sich niederbeugen und wird auch verwendet für in Verbindung mit dem Darbringen eines Opfers, wo man diesem Gott zeigt, dass man sich ihm unterwirft und bereit ist, seinen Willen zu tun. Wir werden dorthin gehen und huldigen und zu euch zurückkehren. Was wir hier gleich von Anfang an merken, es ist hier nicht die Rede von Gesang, nicht die Rede von Musik, kein festlicher Rahmen, keine Hochstimmung, es fehlen sogar die Worte. Anbeten hat nicht unbedingt mit Worten zu tun, sondern mit einer Haltung. Jedenfalls im Alten Testament war das so. Vieles, was heute als Anbetung verstanden wird, ist ganz was anderes. Und wir haben hier ein ganz großes Problem heute. Das Wort Anbetung, oder es wird ja auch das Wort Lobpreis verwendet, oder so ähnliche Wörter, die werden heute ziemlich falsch verstanden. Und es ist immer gut, dass wir zurückschauen auf die Bibel, wie wird das Wort eigentlich in der Bibel verwendet, was bedeutet das in der Bibel. Ich möchte noch einige Verse lesen mit uns, dann wird es noch einiges klarer. Ein Vers ist aus Hiob, Kapitel 1, sehr bekannter Vers. Hiob, Kapitel 1, da lesen wir, als Hiob die verschiedenen Hiobsbotschaften bekam, wie reagierte er? Vers 20, Hiob 1, da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und huldigte, betete an. Das heißt, er verneigte sich tief, tief, tief vor Gott und ergab sich seinem Willen, er beugte sich unter dem Willen Gottes, ohne irgendwie negativ zu denken über Gott. Er huldigte ihm, er betete an. Er bekennt, dass alles in der Hand Gottes ist, dass alles von Gott ausgeht. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Das ist Anbetung. 2. Mose, Kapitel 4, eine weitere Stelle. 2. Mose 4, Vers 31. Da geht es darum, dass Mose dem Volk ankündigt, dass der Herr sich geoffenbart hat. Mose und Aaron redeten zu dem Volk und tat Zeichen vor dem Volk, Vers 30. Und Vers 31 heißt es dann, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israels heimgesucht und ihr Elend gesehen hatte, da warfen sie sich nieder und huldigten. Wieder das gleiche Wort, Anbetung. Sie beteten an. Sie fallen nieder, sie geben Gott die Ehre. Oh ja, sie freuten sich, aber sie unterwerfen sich Gott. Das ist der wahre Gott. Er hat sich unser angenommen. 2. Mose 12, Vers 27, noch ein paar Verse. 2. Mose 12, Vers 27. Als das Passa-Lamm, als Gott dem Volk die Anweisung gab über das Passa-Lamm und über das Opfern des Passa, da erfahren sie die Bedeutung des Passalammes und die Auswirkungen. Und daraufhin heißt es hier, Vers 27, dann sollt ihr sagen, es ist ein Passaopfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israels in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser aber rettete. Da warf sich das Volk nieder und huldigte. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Anbeten, huldigen. Auch hier in Bereitschaft, Gott zu dienen. Sie unterwerfen sich. Die Haltung ist wichtig hier. Die Haltung. Wir sind bereit, Herr, dir zu gehören, dir zu dienen. Wir sind dein Volk. 2. Mose 34, Vers 8. Geht es wieder um Mose. Gott hatte sich ihm geoffenbart. Gott hat ihm gesagt, dass er der barmherzige Gott ist, gnädig, langsam zum Zorn und reich an Güte und Gnade, der die Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen und der die Schuld und Vergebung und Sünde vergibt und keineswegs ungestraft lässt und so weiter. Vers 8. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und huldigte. Wieder dasselbe. Eine fußfällige Verehrung vor Gott. Er liegt auf dem Boden oder er neigt sich tief auf den Boden. Und er sagte, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, so möge der Herr doch in unserer Mitte mitgehen. Das Entscheidende ist also hier die Haltung, sich vor Gott zu beugen, ihn anzuerkennen, und diese Anerkennung wird so zum Ausdruck gebracht. Das ist das hebräische Wort, anbeten. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Das Neue Testament wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben. Das griechische Wort heißt proskyneo. Pros heißt hin oder zu und kyneo heißt, hängt zusammen mit küssen. Jemanden hinküssen, die Füße küssen. Sich niederwerfen, zu Boden werfen und jemandem die Füße küssen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 10, Vers 25. Da ist die Rede von Cornelius. Da kommt der Petrus auf Besuch im Hause des Cornelius. Cornelius hat schon mit großem Verlangen darauf gewartet, dass Petrus kommt. Und da heißt es, Vers 25, als Petrus dabei war, hereinzukommen, begegnete ihm Cornelius und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm, betete ihn an. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, steh auf! Ich bin selbst auch nur ein Mensch, bin kein Gott, bin ein Mensch. Sowas tut man einem Gott, aber nicht einem Menschen. In der Offenbarung kommt dieses Wort oft vor. Und in Kapitel 19 lesen wir, dass Johannes, der diese Offenbarung, diese Visionen bekam, dass Johannes niederfiel. Das heißt hier, Vers 10, Offenbarung 19, Vers 10, ich fiel nieder vor seinen Füßen, um ihn zu huldigen. Es geht hier um einen Engel, der ihm das gesagt hatte, was er alles da aufgeschrieben hat. Und dann fällt Johannes nieder vor den Füßen des Engels, um ihn anzubeten. Und er sagt zu mir, steh auf, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin ein Knecht zusammen mit dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, oder besser, huldige Gott. Hier geht es wieder um dasselbe Wort. Wirf dich nicht vor dem Engel nieder, wirf dich vor dem lebendigen Gott nieder. Huldige Gott. Also das Wort kommt von diesem sich niederwerfen. In Psalm 2, Vers 12, in der griechischen Übersetzung wird das auch so übersetzt. Das ist ja ursprünglich hebräisch geschrieben, aber es gibt ja auch eine griechische Übersetzung von diesem Vers, sogenannte Septuaginta-Übersetzung. Da heißt es in Psalm 2, Vers 12, küsset den Sohn. Das Wort küssen heißt huldigend jemandem die Füße küssen. Und von diesem Wort wird das Wort proskyneo, das Wort anbeten, abgeleitet. Küsset den Sohn. Dasselbe Wort wurde übrigens gebraucht, als Josef König war oder Zweiter des Königs war in Ägypten. Und dann hieß es, werft euch nieder, küsst ihm die Füße. Also das ist das Hebräische und das Griechische Wort. Sich niederwerfen und den Boden oder die Füße küssen. Entweder den Boden, wo diese Person steht, oder die Füße dieser Person. Das kommt aus der persischen, das war auch in Persien Sitte, und die Griechen haben diese persische Sitte übernommen unter Alexander den Großen. Man nannte das die Proskynese, also die Anbetung eines Königs, wenn man das mal vor ihm niederfällt, ihn huldigt und ihm die Füße küsst. Von daher kommt das. Eine Sitte der persischen Gottesverehrung, aber die Hebräer haben das schon viel früher gehabt. Aber die Griechen haben das übernommen und haben genau dieses Wort verwendet, und im Neuen Testament wird dieses Wort auf Gott bezogen. Nur Gott soll man so verehren, nicht den König und nicht den Engel soll man so verehren. Der Herr Jesus Christus ließ sich genau so verehren. Der Herr Jesus ließ sich die Füße küssen. Der Herr Jesus ließ sich huldigen. Wir lesen zum Beispiel, da gibt es viele Verse, Markus 5, Vers 6, Markus 5, Vers 6, da ist ein Besessener, als er Jesus von Ferne sah, lief er hin und huldigte ihm. Oder die Frauen, das heißt, schauen wir nach, Markus 15, Vers 19. Markus 15, Vers 19. Dort haben wir den Vers, aber das sind nicht die Frauen. Markus 15, Vers 19, das sind die Soldaten. Der Herr Jesus, sie schlugen ihm mit einem Rohrstock auf das Haupt und spuckten ihn an und beugten die Knie und huldigten ihm. Das haben sie natürlich spöttisch getan, wie man das einem König tut. Aber als der Herr Jesus dann auferstanden war, dann erschien er den Frauen, Matthäus 28, Vers 9, Matthäus 28, Vers 9, Da sind ja die Frauen in großer Angst und so von dem Grab weggelaufen und auch vor Freude, weil der Engel gesagt hat, dass der Herr leben sollte. Und dann heißt es in Vers 9, als sie aber hingingen, um seinen Jüngern Bericht zu geben, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen. Es sagte, freut euch. Und sie traten heran, fassten seine Füße und huldigten ihm. Wieder das gleiche Wort, beteten ihn an, das heißt, sie fielen nieder vor seinen Füßen, küssten seine Füße oder küssten den Boden. Ein Akt der Unterwerfung unter Gott. Dieses Wort wird dann später verwendet, auch wenn Menschen jetzt ein Opfer darbringen, wenn sie zum Beispiel zu Gott kommen nach Jerusalem, um Gott ein Opfer darzubringen, das ist ja auch ein Zeichen der Unterwerfung, da hat man auch das Wort anbeten verwendet. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, das lesen wir noch, Apostelgeschichte 8, bei diesem Finanzminister aus Äthiopien, der Kämmerer aus dem Morgenlande, von dem heißt es, Apostelgeschichte 8, er war nach Jerusalem gekommen, in Vers 27, ein äthiopischer Mann, ein Eunuch, ein Prominenter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, der nach Jerusalem gekommen war, um zu huldigen. Er kommt nach Jerusalem, um zu huldigen. Gemeint ist, um in der Darbringung eines Opfers Gott anzubeten und ihm die Huldigung zu erweisen, die ihm gebührt. So wird dann das Wort anbeten verwendet für das Opfer darbringen. Also wenn der Jude nach Jerusalem kommt, um Gott ein Opfer zu bringen, dann wird genau dieses Wort wieder verwendet. Anbeten oder Opfer darbringen. Und in diesem Sinne kommt es ganz oft in Offenbarung vor. In der Offenbarung, wir kennen diese Stellen, zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 4, Vers 8, Vielleicht fragen Sie sich, wieso tut denn der Prediger so viele Bibelstellen lesen und immer wieder das gleiche Wort erklären? Deshalb, weil heute dieses Wort falsch verstanden wird. Also, Offenbarung 4, Vers 8. Die vier lebenden Wesen, die ringsherum und innen voll überdeckt waren mit Augen, hatten jede 6 Flügel und Tag und Nacht sagen sie ohne Pause: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Machthaber über alles, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebenden Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der in alle Ewigkeit lebt, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem Thron, der auf dem Thron sitzt, und sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt. Sie beten an, sie huldigen, sie werfen sich nieder. Sie werfen ihre Krone vor dem Thron nieder und sagen: Würdig bist du, Herr, zu empfangen die Ehre, die Herrlichkeit und die Ehre und so weiter. So kam das immer wieder vor, dieses Wort. Sogar der Aussätzige, der zu Jesus kam, wir lesen das jetzt nicht alles, der Aussätzige, der zu Jesus kam, Matthäus 8, Vers 2, wirft sich vor dem Herrn Jesus nieder und huldigte ihm. Und der Herr Jesus ließ es geschehen. Und als der Herr Jesus nach der Auferstehung den Jüngern erschien, in Lukas 24, und sie hinausführte aus Jerusalem auf den Ölberg, um sie zu verlassen, was geschah dort? Lukas 24, ganz zum Schluss, Vers 52. Er segnet sie, er schied von ihnen, wurde in den Himmel emporgetragen. Da lesen wir Vers 52, und sie huldigten ihm. Das heißt, sie fielen vor ihm nieder, beteten ihn an, kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück und waren dann im Tempel und priesen und lobten Gott. Interessant, dieses Wort wird auch verwendet in der Offenbarung in Bezug auf das Tier. In der Offenbarung gibt es ja ein Tier, wer auch immer und was auch immer dieses Tier ist, aber jedenfalls, da kommt ein Tier zum Vorschein und das ist was Böses, ganz wildes, böses Tier. Und dieses böse Tier verlangt, dass die Leute ihm huldigen. Und da lesen wir in Vers 4, Offenbarung 13, Vers 4, die Menschen huldigten dem Drachen und dem Tier. Der Drache ist der Satan. Die Menschen huldigten dem Drachen und dem Tier. Entschuldigung, ich habe jetzt falsch gelesen. Sie huldigten dem Drachen, der dem Tier Vollmacht gab, und sie huldigten dem Tier. Also dem Drachen haben sie angebetet und das Tier haben sie angebetet. Im Sinne von, sie haben sich niedergeworfen und haben sich unterworfen unter diesem Führer. Wir merken, es geht nicht um Tanz und es geht nicht um Musik, sondern es geht um Unterwerfung. Es geht um eine Haltung der Unterwerfung. Gott besteht darauf, dass wir ihn anbeten. Das ist wichtig. Aber es geht hier nicht um das Tanzen und Klatschen und Singen und einen Rhythmus oder irgendwie solch eine schöne Stimmung zu erzeugen. Nein, es geht um Huldigung. Zweite Frage, zweiter Punkt. Was ist Anbetung nicht? Anbetung ist nicht eine Erbauungsstunde. Anbetung ist nicht eine Gelegenheit, um mit Gott über uns zu reden. Anbetung ist nicht eine durch äußere Reize angeheizte Stimmungsmache. Anbetung ist nicht irgendwie so ein sogenannter Lobpreis, wo man sich wiegt in komischen Gefühlen, wo man dann meint, jetzt ist Gott uns ganz nahe. Das ist nicht Anbetung. Ich kann mich erinnern an die Schwester, die gesagt hat nach der Gebetsstunde: Ach, war das schön, jetzt war der Herr da. Der Herr war, wieso soll er mehr da gewesen sein als sonst? Sie hatte gewisse Gefühle und sie hatte verwechselt die Gefühle mit der Gegenwart des Herrn. Der Herr ist ständig gegenwärtig. Also, es geht nicht um Gefühle. Bei Anbetung geht es nirgends, an keiner Stelle in der Bibel geht es um Gefühle. Und gerade heute in unserer modernen christlichen Gesellschaft, da geht es um Gefühle. Man braucht dann irgendwelche Anbetungsgefühle. Und man braucht Anbetungslieder, die einen so richtig in Anbetung hineinsingen. Das kennt die Bibel nicht. Dritter Punkt. Wer wird angebetet? Nun, das ist sehr einfach. Gott wird angebetet. Der Vater und der Sohn wird angebetet. Das haben wir hier in den Stellen schon gelesen, in der Offenbarung. Ich meine jetzt die positive Anbetung, nicht die Anbetung des Tieres, sondern die Anbetung, die sonst positive Anbetung, die gilt dem Vater und dem Sohn. Offenbarung 5, Vers 8, noch eine Stelle. Dem Vater und dem Sohn gilt die Anbetung. Offenbarung 5, Vers 8, da geht es um ein Lamm. Als er das Buch nahm, fielen die vier lebenden Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen gefüllt mit Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen. Und jetzt kommt ein Lobpreis. Vers 12, sie sagen mit großer Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Kraft und Reichtum und Weisheit und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und jedes Geschöpf, Vers 13, jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, was es an Orten gibt, alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren in alle Ewigkeit das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht. Vers 14, und die vier lebenden Wesen sagten: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und huldigten. Zuerst kam das Lob, dann kam die Huldigung. Zuerst kam der Lobspruch, dann kam die Anbetung. Beteten an den, der in alle Ewigkeit lebt. Sie huldigten. Also Gott und dem Lamm wird hier die Anbetung dargebracht. Übrigens, was interessant ist, der Heilige Geist wird nicht angebetet. Im Gegensatz zu manchen modernen Liedern. Schau dir mal nach in der Bibel. Der Heilige Geist wird nie in der Bibel angebetet. Warum? Weil der Heilige Geist das Anliegen hat, dass Jesus verherrlicht wird. Der Heilige Geist, der lenkt immer zu Jesus Christus. Und wenn uns der Herr Jesus groß gemacht ist, dann hat der Heilige Geist das bewirkt. Wenn der Vater uns groß ist, dann hat der Heilige Geist das bewirkt. Also der Geist lenkt zum Herrn hin. Wir pflegen Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, und wir tun das mit der Hilfe und Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will, dass alles zum Vater und zum Sohn hin kommt. Und wenn in 2. Korinther 13, Vers 13 sagt er, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das ist gemeint nicht, dass wir mit ihm reden, mit dem Heiligen Geist, sondern das ist gemeint, dass die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt, die sei mit euch. Aber es hat nichts zu tun mit Gebet zum Heiligen Geist oder Anbetung an den Geist. Der Geist wird nirgends in der Bibel angebetet. Nun, wofür wird Gott angebetet, der Vater und der Sohn? Wofür wird er angebetet? Für das, was er ist und für das, was er tut. Seine Eigenschaften, sein Charakter, sein Wesen. Heute wurde schon etwas gesagt über einen Psalm, da wurde etwas ausgesagt über den Charakter Gottes, über seine Eigenschaften, über sein Wesen und seine Taten. Überhaupt, vielleicht ist es gut, wenn wir uns ein bisschen Gedanken machen über Gott. Gott, auf Hebräisch heißt das Elohim, Ein anderer Name heißt Adonai und ein dritter Name heißt Jahwe. Elohim heißt Gott, das bedeutet nichts anderes als der Starke, der, der am Anfang steht, der Schöpfergott. 2602 Mal kommt das vor, Gott im Alten Testament. Es ist ein Mehrzahlwort, das Mehrzahlwort betont, dass er ein sehr großer Gott ist. Zum Beispiel im Hebräischen gibt es ja verschiedene Wörter, die gibt es nur in der Mehrzahl. Nun, dieses Wort, wenn es auf Gott bezogen ist, steht in der Mehrzahl, Elohim, und bedeutet, es ist der Gott, der so groß ist, dass man ein Mehrzahlwort verwenden muss. Aber das Zeitwort steht in der Einzahl. Also am Anfang schuf Gott, nicht schufen die Götter, sondern schuf Gott. Das Wort Himmel übrigens ist auch ein Mehrzahlwort. In der Bibel, im Alten Testament, ist das Wort Himmel immer Mehrzahl, also die Himmel. Warum? Weil der Himmel so groß ist. Der Himmel, den man sieht, und auch der unsichtbare Himmel. Mehrzahlwort. Aber jetzt zurück zu Gott. Das Wort Gott ist der Starke, der, der zu scheuen ist, der zu fürchten ist, der Schöpfergott. Das Wort Adonai kommt 600 Mal vor und bedeutet mein Gebieter, mein Herr. Wird auch so übersetzt mit Herr, Herrscher und Herr. Das ist der Gott, der mich bewahrt und der mich versorgt, der mich über mich gebietet. Und dann kommt das Wort Yahweh, man kann es auch nennen Yahweh, entweder wird das H gehaucht oder nicht gehaucht, Yahweh oder Yahweh, bitte nicht Jehova. Jehova haben die Zeugen Jehovas gesagt, aber das ist nicht richtig. Da haben sie einen Fehler begangen. Die Aussprache ist Yahweh und kommt von dem Wort Ich bin, der ich bin. Im Hebräischen Echje, Asher, Echje. Und er ist, der er ist, heißt Yahweh. Die alte Form von Yahje heißt Yahweh. Das müssen Sie sich nicht merken. Sie dürfen jetzt gratis Hebräisch lernen heute Morgen. Aber das heißt, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde und ich bin, der ich war und ich werde sein, der ich war. Ich bin der Ewige. Ich bin immer gleich und ich halte meinen Bund. Ich bin der Treue. Dieser Bundesgott. Wissen Sie, wie oft das vorkommt? 6828 Mal kommt das vor in der Bibel, im Alten Testament. Es kommt nur im Alten Testament vor. Im Neuen Testament kommt es nur im Zusammenhang mit dem Wort Halleluja vor. Und das Wort Halleluja kommt im Neuen Testament viermal vor, in Offenbarung 19, viermal. Bedeutet, gelobt sei Gott, gelobt sei Yahweh, Halleluja. Yah ist die Kurzform von Yahweh. Halleluja. Auch in den Namen steckt das drinnen. Ja? Elia. Eli heißt mein Gott und Yah heißt Yahweh. Mein Gott ist Yahweh. Elia. Übrigens in Jona steckt es auch. Und in vielen anderen, ja, Wörtern steckt es drinnen. Johannes. Das Wort Jo ist das ursprüngliche Ja. Yahweh ist gnädig. Johannes. Ja ist Chen. Ja, Chen. Johanan im Hebräischen. Johanan. Gott ist gnädig. Yahweh 6828 Mal und die Kurzform von Yahweh, die heißt Yah, die kommt 49 Mal vor. Also insgesamt haben wir dann 6867 Mal Yahweh oder Yah. So oft kommt das vor. Der unausforschliche Ewige, der sich zu seinem Wort hält. Wieso sage ich das? Weil es gut ist, mal zu wissen, wer ist dieser heilige, wunderbare Gott, den wir anbeten. Der hat sogar einen Namen. Also wir beten Gott an für das, was er ist. Und wir beten Gott an für das, was er tut. Was er mir tut. Was er den anderen Menschen tut. Was er überhaupt tut. Er ist der Schöpfer. Er ist ein Denker, ein Planer. Er wirkt in der Geschichte. Er ist der Gott der Geschichte. Und wenn wir zu Gott sprechen über Gott, dann erzählen wir ihm, was er ist und was er tut. Das ist Stoff für uns, dass wir beginnen, niederzufallen und zu huldigen, anzubeten. Viele Christen beten sich selber an. Und dann meinen sie, sie beten Gott an. Aber sie beten ihre eigenen Gefühle an. Oh, es ist so schön, dich anzubeten. Oh, es ist so schön. Was soll denn das? Gibt es sowas in der Bibel, es ist schön, Gott anzubeten? Ja, aber ich habe so schöne Gefühle und ich singe ein Anbetungslied, weil das ist so schön für meine Gefühle. Das ist charismatische, moderne Frömmigkeit, hat nichts zu tun mit wahrer Anbetung. Gott ist gut und er tut Gutes. Und dann denken wir über diesen guten Gott nach. Und das lenkt uns dahin, dass wir ihm huldigen. Viertens, das heißt, wir haben jetzt so viel zugehört, wir könnten an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung machen. Vielleicht kann uns der Chor ein Lied singen und dann machen wir weiter. Als lebende Steine werdet gebaut oder lasset euch bauen, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Opfer. Gott angenehm durch Jesus Christus. Wir sehen hier geistliche Priester, geistliche Opfer, Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Es geht hier nicht um schattenhafte Dinge, der Tempel war ein Schatten von dem wahrhaftigen Tempel. Die Opfer im Alten Testament waren ein Schatten von dem Opfer des Herrn Jesus. Und der Priester im Alten Testament war ein Schatten von dem Hohenpriester. Und im Neuen Testament darf jeder zu Gott nahen wie ein Priester. Jeder darf hinzutreten zu Gott und darf ein Opfer bringen. Und das Opfer, das er bringt, ist Lob mit seinen Lippen und eine Wohltätigkeit, Gutes tun. Geistliche Opfer, die dem Herrn wirklich Freude machen. Gott hat keine Freude an Stier und an einem Schafsbock oder Ziegenbock. Geist, Anbetung im Geist und in Wahrheit, das ist die wahre Anbetung, das ist die wirkliche Anbetung. Die andere, das ist nur der Schatten von der Wirklichkeit. Das wollte der Herr Jesus dieser Frau, dieser Samariterin, dort zeigen. Sie dienen nur den Schatten der Wirklichkeit. Im Hebräer wird davon geredet. Wir brauchen jetzt uns nicht Zeit nehmen. Ich denke, Sie verstehen das. Gut, also wir beten auf eine geistliche Art und Weise an. Nicht die äußerlichen Dinge sind die wichtigsten. Es ist nicht so wichtig, dass wir uns äußerlich auf den Boden werfen oder zum Boden neigen und den Kopf zur Erde. Das hat man im Alten Testament so gemacht. Das ist nicht das Wichtigste. Die innere Haltung ist das Wichtigste. Dass wir uns innerlich mit unserem Kopf zur Erde beugen vor Gott. Das heißt, wir denken groß über Gott und wir erniedrigen uns vor Gott und wir sagen, Herr, dir gebührt alle Ehre und dir unterwerfe ich mich mit Haut und Haar. Du sollst alles bekommen. Diese Anbetung sucht der Vater. Da freut er sich. Das ist neutestamentliche Anbetung. Hat nichts zu tun mit Musik und hat nichts zu tun mit schönen Gefühlen. Natürlich bringen wir auch mit Gesang eine Anbetung dar. Wir dürfen das. Wenn wir mit dem Mund loben dürfen, dürfen wir auch mit dem Lied loben. Natürlich, das haben wir auch getan. Aber dann werden wir es so machen, dass die Musik nicht das Wichtigste ist, sondern der Text wird das Wichtigste sein. Und gerade das machen wir heute verkehrt. Da reden wir von Lobpreis und Lobpreisgottesdienste und da wird Musik gemacht und da wird Stimmung erzeugt. Gerade verkehrt. Und der Text, die eigentliche Sache selber tritt in den Hintergrund, das Gebet selber tritt in den Hintergrund. Es muss alles schön ausschauen, für die Augen, für die Sinne, für die fünf Sinne. Man muss gut was Schönes sehen und was Schönes riechen und es muss zu betasten sein. Nein, das ist nicht Anbetung in Geist und in Wahrheit. Singen ist gut, zur Erbauung und zur Ehre Gottes. Die begleitende Musik darf den Text nicht überlagern. Sie muss im Hintergrund sein. Auch die Instrumentalik, die Instrumente müssen so sein, dass sie nicht die Aufmerksamkeit auf sich selber lenken. Sie sagen, ja, aber die im Alten Testament hatten auch laute Musik. Ja, die war aber deshalb laut, weil man im Freien war. Ein Posaunenquartett, das klingt im Freien gut, aber in der Halle, das ist zu viel, ist zu laut. Die hatten keine so wunderbaren Hallen und dann wird da gedröhnt. Nein, das ist zu stark. Da nimmt die Musik die Oberhand, darf nicht sein. Musik hat Hintergrund, Zweck. Musik darf nicht das Sinn, das nicht so sein, dass das Sinnliche, das Diesseitige gefördert wird. Musik darf nicht zerschmettern. Musik ist nicht als Dauerkulisse gedacht. Das ist völlig verkehrt. Was wir heute haben in der Welt, ist furchtbar. Da haben wir Leute, die haben 5-6 Stunden hören die Musik am Tag. Und im Geschäft dann auch noch und in der Firma oder in der Tankstelle und sonst wo. Das ist ganz verkehrt. Musik hat hier eine Überlagerung, hat hier eine Rolle übernommen, die sie nicht haben darf. Wer viel Fleisch, ja, wenn ich singe nur wegen der Stimmung oder wegen der Gefühle, dann missbrauche ich das Lied. Wenn ich singe wegen dem Text, dann ist gut. Wer viel fleischliche, seelische Lieder singt, wird unausgeglichen und wird mehr und mehr vom Fleisch her bestimmt. Wir sollten Herren unserer Gefühle sein und nicht Sklaven unserer Gefühle. Gefühle an sich gehören zum Leben, aber sie sind Diener, nicht Herren. Unser Empfindungsleben soll von Jesus Christus beherrscht werden, nicht von Gefühlen. Wir brauchen auch keine Gebetsgefühle. Sie sagen, ja, aber der Elisa, der braucht ja auch einen Leierspieler oder Lautenspieler, damit er das Wort Gottes empfange. Was war das? Das war eine ganz leise Musik, die ihm in die Stille führte, zu Gott hinführte. Das ging nicht um Gefühle, es ging um die Ruhe. Führen in die Stille, führen in die Ruhe. Und dann konnte er Gottes Wort empfangen. Es gibt manche Musik, da ich hatte das erlebt. Ich war eingeladen irgendwo und dann war die Musik so furchtbar, dass ich rausgegangen bin. Die haben das alle gesehen. Ich bin rausgegangen, raus ins Freie. Ich wollte diese Musik nicht mehr hören. Und als ich dann dran war zum Predigen, kam ich wieder rein. Ich sagte, ich halte es nicht aus. Und dann merke ich, jetzt soll ich predigen, die Seelen sind nicht vorbereitet. Das Denken der Geschwister war nicht eingestimmt auf Hören des Wortes. Das war überladen von fleischlichen Gefühlen. Da muss man die Leute wieder mal kriegen, dass sie zuhören. Es war schwierig zu reden. Die charismatischen Lieder, das ist ein Liedgut, das die Gefühle stark anspricht. Man singt sich in Stimmung. Man missversteht dann das Wirken des Heiligen Geistes. Man meint, die Stimmung sei der Heilige Geist. Mittel, um diese Stimmung zu erreichen, sind vor allem Elemente aus der Softrock-Musik. Nicht Hardrock, sondern Softrock. Viele falsche Wortbetonungen, zu viele Synkopen, an der falschen Stelle oft synkopiert. Der Effekt davon ist, dass, und wenn die Worte falsch betont werden, wenn man sagt, statt Jesus singt man Jesus, wenn man das tut, dann wird, der Effekt ist, dass man weniger auf den Text konzentriert wird, sondern mehr auf die Gefühle, die man hat, während man singt. Das steht dann im Vordergrund. Der Rhythmus ist oft viel zu stark. Oft ist es ein durchgehender Beat mit der Gitarre geschlagen, immer gleich geschlagen. Bitte zupfen Sie die Gitarre. Wenn Sie Gitarre spielen, zupfen Sie. Das ist ein Zupfinstrument, nicht ein Schlaginstrument. Auch in der Jugend, wenn Sie Gitarre haben, bitte zupfen Sie die Gitarre. Und Sie brauchen keine E-Gitarre. Verzichten Sie auf E. Harmonienwechsel zwischen Dur und Moll, so eingesetzt, dass sie dass das Ganze irgendwie unnüchtern klingt. Musikkenner können uns das zeigen, wie ein Harmonienwechsel zwischen Dur und Moll Gefühle ansprechen kann. Die Gefühle stehen im Vordergrund. Ist nicht gut, ist schwärmerisch, unnüchtern. Ohne diese, ein wichtiges Erkennungszeichen charismatischer Musik, ohne diese Musik kann man die Lobpreisstimmung nicht erzielen. Wenn die Musik fehlt, dann kommen sie nicht in die Stimmung, die sie haben wollten. Dann merkt man, aha, dann waren diese, da war also das Lied, diese Lieder waren falsch. Kurze Strophen, wenig Text, viel Feeling, Gefühl. Häufige Wiederholungen, Refrain immer wieder, sehr einfache Begriffe, kurze Sätze. Jesus ist Herr der ganzen Welt, Jesus ist Herr der ganzen Welt, Jesus ist Herr der ganzen Welt. Halleluja, Halleluja, Jesus ist Herr der ganzen Welt. Ja, mittlerweile weiß ich's. Und es ist auch nicht so, was ist der Gehalt? Ich kann das in einem Satz sagen, ja. Denken wir an andere Lieder, die in die Tiefe gehen. Wo man denkt und wo man zum Herrn wirklich hingeführt wird, dem Herrn der ganzen Welt. Ich-bezogene Lieder, das Ego steht im Zentrum oder wir stehen im Zentrum, nicht Gott steht im Zentrum, immer wir. Thematisch geht es viel um Erhebung, Thron, wir stehen vor dem Thron. Wir stehen gar nicht vor dem Thron, Geschwister, wir stehen auf der Erde. Stehen nicht vor dem Thron. Und wir visualisieren uns auch nicht hinein in den Himmelssaal. Das sind moderne Techniken der modernen Esoterik, die man ein bisschen hier mitnimmt, ohne dass man es will. Natürlich wollen diejenigen, die das Lied machen, das eigentlich nicht. Aber sie merken nicht, dass sie hier in eine Ideologie hineingenommen werden. Dann geht es viel um Liebe und um gute Gefühle, Wohlfühlen, das Schöne, das Erhebende. Nun, wir dürfen an das Schöne denken, aber in diesen Liedern dreht sich nur um diese Gefühle. Auffallend ist, dass Themen wie Selbstverleugnung, Gehorsam, Heiligung, Heiligkeit, Enthaltsamkeit, die fehlen. Kennen Sie ein charismatisches Lied über Selbstverleugnung? Gehorsam, Heiligung, Enthaltsamkeit? Absterben dem eigenen Ich, leiden, das Kreuz auf sich nehmen. Das kommt fast nicht vor. Das sind dann schon große Ausnahmen, wenn das vorkommt. Ich habe das jetzt deshalb gesagt, weil wir überschwemmt werden von den Liedern und wir wissen oft gar nicht, dass wir schon einige charismatische Lieder in unseren Jugendliederbüchern haben. Wir haben es nicht gemerkt, sie sind schon da. Dann sollten wir sie wieder raustun. Ja, aber es ist so ein schönes Lied, du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. Ist ja ein Bibeltext. Ja, aber im Bibeltext steht es nicht dreimal. Und es steht auch nicht so, es ist auch nicht so sentimental gezogen. Verstehen Sie den Unterschied? Fünftens, letzter Punkt, wie werde ich ein Anbeter? Machen wir es zu einem Anliegen, Herr, ich möchte mir täglich bewusst Zeit nehmen, um über dich nachzudenken. Es ist gut, die Bibel zuerst zu lesen. Vielleicht sagen Sie, ich fange an mit Beten. Sie dürfen gerne mit Beten anfangen am Tag. Aber es ist gut, zuerst die Bibel zu lesen und unsere Gedanken gleich in das Richtige lenken zu lassen. Gottes Wort ist das Wichtigste vom Wichtigsten. Sein Reden zu uns ist wichtiger als unser Reden zu ihm. Also fangen wir damit an. Die ersten 5 Minuten des Tages dürfen Sie Gottes Wort anschauen. Und dann beten Sie. Dürsten wir nach Gott, sagen wir, Herr, ich möchte lernen, einen Durst zu entwickeln nach dir. Ich möchte eifrig streben nach dir. Seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Suchen wir die Stille und denken wir nach. Nicht Stille, um Mystik zu betreiben und irgendwelche schönen Gefühle in der Stille zu haben. Nein, Stille brauchen wir zum Nachdenken. Seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Unsere Welt ist viel zu viel mit Lärm angefüllt. Wir müssen da wieder die Stille suchen. Seien wir echt und aufrichtig. Keine Formeln, Nicht, oh Herr, ich lobe dich und preise dich und bete dich an. Ja, was heißt das? Gar nichts. Ich kann es aber bewusst sagen. Wenn ich an dich denke, meinen Schöpfer und meinen Erlöser, dann staune ich. Ja, ich möchte dir ein großes Lob aussprechen, weil ich dich in der Schrift sehe und ich sehe dich in der Geschichte, ich sehe dein Wirken und ich merke, wie du dich kümmerst um uns Menschen. Und dann darf ich Gott erzählen, wie er ist. Dann haben sie ein Lob dargebracht. Der Psalmist sagt, lobe den Herrn meine Seele, und er kann noch nicht loben. Er ist noch voll mit allen anderen Dingen. Dann sagt er, lobe den Herrn meine Seele, fang doch an. Und dann sagt er, denk dran, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt er auf, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Und dann fängt er an zum Aufzählen. Gütig und gnädig und barmherzig ist der Herr. Oh, und jetzt schön langsam. Ja, jetzt kommt Lob aus der Seele. Seien wir aufrichtig und ehrlich vor Gott und frisch. Und wenn wir müde sind, brauchen wir manchmal Ruhe. Einfach mal Stille. Nachdenken. Und dann darf das Lob kommen. Nehmen Sie sich eine kleine Bibel mit, schlagen Sie auf, nehmen Sie sich einen Psalm oder nehmen Sie sich etwas anderes, diese schöne Verse aus 1. Chronik 28 und 29. Nehmen Sie solche Verse und dann lesen Sie, wir haben jetzt keine Zeit, die zu lesen, aber ich sage nur, nehmen Sie solche Verse und denken Sie darüber nach und dann kommen Sie ins Gebet. Denken wir darauf, wie er ist, was er getan hat, wie er über uns denkt, wie er überhaupt denkt. Lesen wir die Evangelien, dann sehen wir den Vater. Wer den Herrn Jesus anschaut, sieht den Vater. Lesen Sie die Evangelien und sehen Sie den Vater. Es gibt keine Fast-Food-Anbetung. Wissen Sie, was ich meine? Fast-Food, das ist so McDonald's. Es gibt keine Schnell-Schnell-Anbetung. Das braucht Zeit. Da wollen wir Gott in unserem Geiste die Füße küssen und uns niederwerfen vor ihm. Und dann kommt Lob und Dank aus unserem Munde als Lobopfer. Lob heißt, sich erkenntlich zeigen, Anerkennung einer Tat oder einer Eigenschaft oder einer Person. Und Dank heißt, sich Anerkennung und sich unterstellen. Beim Dank gehört immer dazu, dass wir unten sind. Haben Sie den Unterschied? Schauen Sie mal in der Bibel den Unterschied zwischen Lob und Dank an. Lob ist einfach Lob. Das anerkennt man, was man ist und was derjenige getan hat. Dank ist Pflicht. Ich verpflichte mich dir. Du hast das getan und ich danke dir. Das ist Unterstellung. In der Bibel dankt Gott dem Menschen nie. Wieso? Gott unterstellt sich dem Menschen nicht. Gott hat keinen Grund, sich zu unterordnen unter dem Menschen. Aber loben tut Gott den Menschen. Danken ist was sehr Großartiges. Und wir lernen die Kinder von klein auf Danke sagen. Stimmt's? Haben die Eltern das gesagt? Danke sagen. Wieso? Dann lernt das Kind, das anzuerkennen, es ist unterstellt. Und es hat das empfangen und durch diesen Dank drückt es die Unterstellung aus, Unterordnung aus. Wir wollen hier schließen. Der Herr möge uns wirklich unserer Anbetung eine Huldigung machen zu seiner Ehre. Wir wollen aufstehen zum Gebet.
Ich will ihn ehren, loben, ihn loben alle Zeit. Leben.